Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, danke für diesen Sonntag und dass du hier bist, dass wir als Gemeinschaft zusammenkommen können, aber auch als Einzelne, die auf der Suche sind nach dir. Und danke, dass du näher bist, als wir denken, dass wir keine Trennung von dir erleben müssen. Und ich lade dich ein, dass du diesen Gottesdienst auch zu so einem Ort machst, wo wir diese Nähe feiern können, diese Nähe spüren können, diese Liebe, die du uns anbietest, wo sie Wirklichkeit wird. Amen. Heute ist der zweite Sonntag nach unserer Sommerpause, die wir jetzt hatten im August. Wir haben einige Sonntage schönes andere Programm gemacht, aber jetzt eben sind wir dabei, wieder jeden Sonntag Gottesdienst zu feiern. Und ich habe heute sozusagen die Freude, eine neue Themenreihe zu beginnen. Eigentlich haben wir die letzte Woche schon begonnen, aber jetzt geht es so richtig los. Es war mehr so zufällig, dass Michi letzte Woche auch über die Psalmen gepredigt hat. Wir wollen gerne in den nächsten Wochen über Psalmen nachdenken und vielleicht sogar Psalmen lernen, vielleicht sogar auswendig lernen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Es gibt so 1, 2, 3 Psalmen, die könnte ich sofort mitsprechen. Manche sind mir eher unbekannt, aber es gibt viele, die sind irgendwie so bekannt. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Oder Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Das sind so Psalmen, die begleiten mich eigentlich, seitdem ich klein bin. Und ich habe mir immer den König David vorgestellt, der ja viele der Psalmen geschrieben hat, wie er da so sitzt unter einer Palme mit seiner Harfe und diese Psalmen dichtet. Aber so mit der Zeit liest man dann auch Psalmen, die irgendwie nicht ganz so leicht sind und nicht ganz so schön und irgendwie nicht so sehr in mein Leben reinsprechen. Psalmen, wo es darum geht, dass Gott doch die anderen mal so richtig strafen soll und den Kopf zerschmettern soll. Und Psalmen, wo es darum geht, dass der König gefeiert wird, die Monarchie gekräftigt wird gegen alle anderen Könige. Es gibt sehr explizite Rachepsalmen, nennt man sie. Es gibt diese Königspsalm. Und was manchmal so schön ist, weil es über den guten Hirten geht, ist manchmal ganz, ganz komisch, weil es irgendwie um den rächenden Gott geht, der um Beistand gebeten wird. Und dann ist es so, ich habe auch irgendwie mit dem Format so ein bisschen gefremdelt. Also ich habe ja irgendwann Theologie studiert und habe dann gelernt, wie man so einen Text auseinandernimmt. Aber das ist einfacher mit so Briefen zum Beispiel von Paulus oder mit so Texten aus den Evangelien, wo man eine Geschichte hat. Mit lyrischen Texten ist das irgendwie anders. Das ist dann so ein bisschen wie in der Schule, vielleicht erinnert euch das erste Gedicht, was ihr im Deutschunterricht gelesen habt. Plötzlich konnte man nicht mehr verstehen, was da gesagt wird und musste erst ganz neu lernen, wie man Gedichte liest und dass man sie eigentlich nicht man kann sie kaputt sezieren, kaputt doktern, aber trotzdem nicht verstehen. Und aus dem Grund gab es bisher, glaube ich, nicht mal eine Handvoll Predigten im Kreuzer-Projekt in den letzten 8 Jahren. Das sind jetzt immerhin schon 350, 400 Sonntage über Psalmen, obwohl das einen sehr großen Teil der Bibel ausmacht und wahrscheinlich das am meistgelesene Buch der Bibel ist, jedenfalls in kleinen Ausschnitten. Wir haben mehrere Anläufe gestartet, aber immer kurz vorher habe ich mich drum gedrückt. Dass wir das jetzt also machen, ist auch für mich aufregend. Es ist ein Experiment, weil ich glaube, es ist dran einfach. Für mich selber erstmal, also ganz egoistisch, aber vielleicht auch für uns alle. Ich habe es gerade schon gesagt, man kann ja sich dem Psalm sehr unterschiedlich nähern. Also man kann sie so nach allen Regeln der Sprachwissenschaft, der Theologie auseinandernehmen, kritisch durchleuchten, hinterfragen. Man kann herausfinden, warum wurde der geschrieben, von wem, was war da los. Man kann aber auch sagen, dass das Psalmbuch eigentlich eine Aneinanderreihung von sehr persönlichen Erfahrungen ist von Menschen, die durch gute und durch schlechte Zeiten gegangen sind, die durch Angst gegangen sind und durch Freude gegangen sind und die dabei ihr Herz auf der Zunge trugen. Ich habe so einen sehr klugen Mann in der Vorbereitung jetzt ein bisschen ausführlicher gelesen zu dem Psalm, Erich Zenger, ein katholischer Theologe, der vor einigen Jahren jetzt gestorben ist, aber der sozusagen eine Koryphäe ist auf dem Gebiet der Psalmen. Und das Schöne ist, er hat einen doppelbändigen Kommentar und man denkt dann erstmal, weia, das ist jetzt hier alles wieder sehr technisch, aber das ist es überhaupt nicht, sondern es ist sehr, 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 sehr schön, wie er schreibt. Und ich habe euch mal so einen Abschnitt mitgebracht, wo er was über die Psalmen sagt und vielleicht macht euch das jetzt so ein bisschen Lust, mit mir einzusteigen. Ihr könnt das mitlesen in eurem Heft. Er schreibt über die Psalmen und warum wir die Psalmen brauchen. Wenn Menschen in Ausweglosigkeit und Not sprachlos und apathisch werden, wenn andere im Glück oder im Erfolg sich selbst überschätzen, wenn wieder andere in der Banalität und im grauen Trott des Alltags abstumpfen, wenn nochmals andere in ihrer Rücksichtslosigkeit über Leichen gehen, wer in solchen Situationen nach dem Psalm der Bibel greift, wird aus seiner Einsamkeit, Lebensangst oder Selbstbezogenheit befreit. Nicht nur, weil er sich selbst zurücknehmen lässt, indem er Gebete rezitiert, die andere vor ihm schon gebetet haben, nicht nur, weil er so seinen Gefühlen und Sehnsüchten Gestalt und Sprache gibt, sondern vor allem, weil er sich so in der Nacht seiner Qualen und Gefahren dem menschenfreundlichen Gott, Yahweh, entgegenstreckt. Weil er darauf setzt, dass da ein Gott ist, dessen Ansehen sein Ansehen ist und dessen Licht sein Leben neu erscheint. Und in dessen Licht sein Leben neu erscheint. Psalmen sind rohe, ehrliche, spontane, sehnsuchtsvolle, leidenschaftliche, menschliche Gebete, Lieder an Gott. Die sind in dem Moment entstanden, wo es den Autor überkommt. Und damit unterscheiden sie sich von allen anderen Texten der Bibel, weil sie nicht über Gott reden, jedenfalls nicht in erster Linie. Sie reden auch über Gott, aber sie reden direkt zu Gott. Es ist keine Theorie, es ist keine Abhandlung gegen irgendetwas, wie man richtig glaubt und falsch glaubt, sondern es ist eine unmittelbare, eine direkte Begegnung mit Gott im Hier und Jetzt. Das ist die Stimmung in dem Psalm. Erich Zenger, den wir gerade schon gehört haben, der schreibt dann weiter, die Poesie der Psalmen führt weg von der Vordergründigkeit des Alltags. Sie zielt auf unsere Emotionalität. Sie will unser Ich in Bewegung bringen, damit wir uns selbst in dem Psalm wiederfinden, mit unseren Sehnsüchten und Ängsten, mit unseren Leiden und Hoffnungen. Es geht also um unsere Gefühle, wenn wir Psalm lesen. Es ist Teil von Gottes Wort. Sie sind emotional, sie sind direkt. Sie lassen einen ehrlichen Blick in das Innere des Menschen zu und das macht sie so anders wie den Rest der Texte. Vor einigen Wochen, vielleicht erinnert ihr euch noch, wenn ihr dabei wart, hatten wir jetzt so eine kleine Konferenz im Haus, die Refugee and Reformation Conference mit unseren Partnergemeinden aus den USA. Und an einem Tag sind wir in Berlin, haben eine kleine Tour gemacht und haben uns Orte angeguckt, wo Bonhoeffer gewirkt hat und waren auch in dem Elternhaus im Westend, wo er nicht geboren wurde, aber wo seine Eltern gelebt haben. Und ein Highlight war, dass man in diesem Haus, gibt es also eine Stube, wo er immer mal vorbeikam, wenn er dort Unterschlupf suchte. Und da steht noch der Schreibtisch, wo er sozusagen seine Bücher dran geschrieben hat. Und unter anderem hat er da den Psalmkommentar geschrieben. Man konnte sich also da hinsetzen und hat den dort geschrieben. Man konnte sich das vorstellen, wie Dietrich da seine Bücher schrieb. Und das ist das letzte Buch, was veröffentlicht wurde von ihm, während er gelebt hat noch. Vieles seiner Werke sind ja dann nach seinem Tod veröffentlicht worden, aber dieser kleine Psalmkommentar 1940 erscheint er. Und danach konnte er dann nicht mehr frei schreiben und konnte nicht mehr so wirken wie vorher. Das heißt, das ist so ein Büchlein, was für ihn schon in einer sehr schweren Zeit entsteht. Und deswegen ist es umso spannender, wenn er sagt, nicht die Armut unseres Herzens, sondern der Reichtum des Wortes Gottes soll unser Gebet bestimmen. Nicht die Armut unseres Herzens, sondern der Reichtum des Wortes Gottes soll unser Gebet bestimmen. Bonhoeffer ist jemand, der kann sehr gut mit Worten umgehen. Wer seine Bücher liest, merkt, dass er ja auch ein Dichter war. Er hat tolle Lieder geschrieben. Aber er selber weiß, wenn ich nur das sage, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, dann sage ich vielleicht nicht die Dinge, die gesagt werden müssen. Manchmal sind meine Gefühle, meine Gedanken so überwältigend, so irreführend, vielleicht so ja, mittellos, dass wir diese Gebete brauchen, auf die wir zurückgreifen können, die vor uns schon mal jemand gebetet hat. Und dann sind die Psalmen so ein besonderes Buch, weil sie auf der einen Seite menschennah sind, direkt ausdrücken, was Leute fühlen, auf der anderen Seite auch diesen, naja, sagen wir mal, diesen Abstand schon durch die Geschichte haben. Die haben sich bewährt über viele, viele Jahrhunderte als Trostspender, als Orte, wo man mit seinem Wut hingehen kann, als Orte, wo man mit seinen Fragen hingehen kann und auch als Orte, wo man mit seiner Selbstüberschätzung hingehen kann. Und ich muss sagen, ich habe das auch selber schon so in Ansätzen erlebt. Also dann, wenn man wirklich durch dunkle Täler geht, wenn man wirklich nicht mehr weiß, noch glaubt, noch fühlt irgendwie, dass das Realität ist mit Gott, dann geht man an die Psalmen. Ich habe einmal dann einfach die 150 Psalmen am Stück gelesen, verteilt natürlich über mehrere Tage, aber um Psalmen zu finden, die meine Situation widerspiegeln. Und das ist erstaunlich, was passiert, wenn man das tut. Ein letztes Zitat habe ich für euch. Ein chassidisches Sprichwort, also Chassiden sind ja eine jüdische Tradition, sagt sehr treffend, wie ich finde, verlasst euch nicht auf Wunder, sondern rezitiert Psalmen. Verlasst euch nicht auf Wunder, sondern rezitiert Psalmen. Und in diesem kurzen Satz stecken eigentlich die zwei wesentlichen Gedanken, die in dem ganzen Psalm stecken und die uns in den nächsten Monaten begleiten. Psalmen zu beten heißt, im Hier und Jetzt aktiv zu werden, Gott jetzt in mein Leben reinzuholen, das ist das Erste. Und das Zweite ist, Psalmen zu beten schafft Hoffnung. Und zwar sogar mehr Hoffnung, als an Wunder zu glauben. Das ist nicht falsch. Aber Psalmen zu rezitieren hat diese Kraft, Hoffnung zu schaffen, wo keine Hoffnung ist. Über die beiden Aspekte werde ich auch heute sprechen. Allerdings möchte ich dem Psalm nicht Unrecht antun und sie kaputt drehen. Deswegen möchte ich sie heute auch mehr lesen, ein bisschen dazu Kommentare nennen und sozusagen der Tradition der Psalmen zu folgen, indem sie ja von Anfang an gelesen wurden, gesungen wurden, rezitiert wurden und so seit mehreren tausend Jahren eine Rolle spielen im spirituellen Leben von Juden und von Christen. Ich singe aber den ersten Psalm euch nicht vor, auch wenn es ja diese schmissige Vertonung gibt von Peter Strauch. Vielleicht habt ihr die auch so im Kopf. Ich habe die ganze Woche nicht rausgekriegt, weil ich mich damit befasst habe. Wer eine wirklich schöne Vertonung hören will, kann sich von Heinrich Schütz das anhören. Heinrich Schütz hat im 16. Jahrhundert über alle Psalmen Choräle geschrieben, also kann ich nur empfehlen, wenn man sozusagen eine zusätzliche Brücke braucht als Musik, um die Psalmen wirken zu lassen. Ich werde also diesen Psalm abschnittweise lesen, einige Sätze dazu sagen und kurz vorher jetzt aber nochmal so uns eine ganz, ganz, ganz knappe Einleitung geben, damit wir überhaupt wissen, wie ist denn dieses Psalmbuch eigentlich entstanden? Denn das ist ja keine zufällige Sammlung von Psalmen. Da wurde lange drüber diskutiert und debattiert, schon unter den Juden, welche gehören nun rein, welche nicht. Man hat sich dann eben auf diese 150 dann irgendwann geeinigt. Und dieses Psalmbuch unterteilt sich eigentlich so in fünf Unterkapitel oder fünf große Unterbücher. Und das hat einen Grund, dass die Juden die Psalm 5 mögen, denn es gab die fünf Bücher Mose in der Tora. Und daran lehnt sich das an. Und damit wird auch gleich klar, die Psalmen liest man eigentlich zunächst mal innerhalb der jüdischen Geschichte, der Glaubenswelt, der Lebenswelt, der Tora. Da gehören sie rein, da sind sie entstanden. Daran denken die Psalmbeter, wenn sie diese Psalmen geschrieben haben. Und die ersten beiden Psalmen, Psalm 1 und 2, sind sowas wie das Eingangstor in das ganze Buch. Die stehen auch bewusst am Anfang. Der erste Psalm, werden wir gleich sehen, spricht über die Schönheit, über die Weisheit von Gott. Und Psalm 2 spricht dann über die Hoffnung, dieses zweite große Thema, die Hoffnung auf den Messias. Denn der zweite Psalm, das merkt man dann ziemlich schnell, ist in der Krisenzeit entstanden, so in der Zeit, wo es nicht klar war, ob es eine Zukunft gibt für das jüdische Volk, aber es gab diese Hoffnung auf den Messias. Und beide Psalmen werden so zusammengebunden durch Seligpreisungen. So nennt man das. Das kennen wir auch aus dem Neuen Testament, aus der Bergpredigt, stehen am Anfang diese Seligpreisungen. Und das steht auch in diesem Psalm, am Anfang vom Psalm 1 und am Ende vom Psalm 2. Es ist also klar, von Anfang an wird einem Segen versprochen, wenn man die Psalmen betet. Das ist sozusagen das Eingangstor. Und weil es zwei Eingangspsalmen gibt, gibt es auch zwei Ausgangspsalmen, 149 und 150. Es gibt viele verschiedene Autoren, die meisten hat David geschrieben, dann gibt es die Brüder Asaf, Salomo hat ein paar geschrieben, Mose wird einer zugesprochen. Und ich werde heute aber nur über den ersten Psalm sprechen und fange jetzt mal damit an, indem ich den ersten Vers vorlese. Und dann lasse ich eine kurze Pause, dass wir den so wirken lassen können, und sage ein paar Sätze zu dem ersten Vers. Übrigens, Luthers Übersetzung, man sagt, dass Luther sich besonders Mühe gegeben hat, die Psalmen zu übersetzen. Und deswegen habe ich sie im zwar der Luther 2017 Fassung abgedruckt, aber da hat sich jetzt nicht viel geändert gegenüber 1984 und davor. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Wie oft hätte ich lieber Nein sagen sollen? Wie oft hätte ich meinem Gewissen folgen sollen, meinen Überzeugungen folgen sollen und nicht auf halber Strecke stehen bleiben? Wie oft gehe, sitze, stehe ich an Orten, die von Stolz bestimmt sind, von Angst getrieben sind? Und nicht vom Mut und Demut. Wie oft sehe ich erst im Rückblick, was eigentlich richtig gewesen wäre, was ich eigentlich hätte tun sollen. Wie oft fange ich an, mich zu verteidigen, zu rechtfertigen, weil ich unsicher bin über das, was ich tue, unsicher bin über meine Entscheidung, über mein Verhalten. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. In diesem kleinen Buch, was Bonhoeffer schreibt über die Psalmen, erinnert er uns von Anfang an daran, dass wir die Psalmen zusammen mit Jesus Christus beten. Denn wir wissen von Jesus, dass er selbst die Psalmen gebetet hat. Und er hat so in seinem Gebeten das Wort von Menschen, die Gedichte, die Lieder von Menschen zu Gottes Wort werden lassen. In Christus wird Mensch und Gott eins. Das sehen wir auch daran, dass er die Psalmen betet. Wir verstehen etwas vom Menschsein von Jesus, wenn wir selbst diese Worte sprechen, die er gebetet hat, die ihm Trost waren, Anhaltspunkt waren, die ihm wichtig waren in seinem Leben. Ja, wir verstehen etwas über den Wert von Menschenworten, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus Menschenworte gebetet hat. Der wohl berühmteste Psalm, den er betet, ist Psalm 22 am Kreuz. Das sind seine letzten Worte. Menschenworte. Dieser Vers 2, der spricht ja hier vom Gesetz des Herrn, an dem wir Lust haben sollen, Tag und Nacht, darüber nachdenken sollen. Und vielleicht denkt die eine oder andere erstmal an Gesetze, wie sie ja auch in der Tora stehen. Die 10 Gebote als die bekanntesten, die vielen Reinheitsvorschriften, die Opfergesetze. Sollen wir darüber nachdenken, Tag und Nacht? Nun, dieses Gesetz des Herrn oder wie es dieses Wort, das da steht, wie es benutzt wird, umfasst eigentlich viel mehr. Es geht jetzt nicht um die einzelnen Gesetze, sondern es geht um die Gesamtheit. Es geht um die Geschichte Gottes mit Israel, mit seinem Volk. Es geht um diesen Bund, den Gott mit Israel schließt, einen sehr einseitigen Bund, wo Gott aus reiner Gnade diesen Bund anbietet und das Volk Israel eigentlich nichts tun muss, außer Ja sagen. Wer also aufgefordert wird, über Gottes Gesetz Tag und Nacht nachzudenken, denkt nicht über ein Gesetz nach, sondern über eine Gesetzmäßigkeit, über die Gesetzmäßigkeit von Gottes Gnade. Und weil wir diese Psalmen mit Jesus beten, wie Bonhoeffer sagt, wissen wir auch, dass dieser Bund, dass dieses Abkommen von Gott, was er mit uns trifft, erweitert wurde am Kreuz durch Jesus selbst. Dort wird die Größe, die Kraft dieses Bundes verdeutlicht. Jesus stirbt mit einem Psalm auf den Lippen, um den Weg zu Gott frei zu machen, damit wir direkt diese Psalmen zu Gott sprechen können. Wir beten die Psalmen mit Jesus Christus, zu Jesus Christus, in Jesus Christus. Und dadurch sind wir auch mit dem Psalm nicht nur mit allen Betern der letzten Tausenden von Jahren verbunden, sondern direkt mit Jesus Christus, jetzt und hier. Wenn wir sie singen, wenn wir sie rezitieren, dann erinnert uns daran, dass der Zugang zu Gott unmittelbar ist, direkt ist. Wir müssen nicht irgendwelche Dinge erfüllen. Wir haben Anteil an dieser neuen Gesetzmäßigkeit, der unverdienten Gnade. Wir dürfen Tag und Nacht darüber nachsinnen, wie sehr wir von Gott geliebt sind, wie sehr wir gewollt sind und wie sehr er möchte, dass wir mit ihm reden. Dass wir unser Innerstes auskotzen manchmal, dass wir unsere Freude zum Ausdruck bringen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Ich habe die Wahl. Ich habe die Wahl, im Jetzt zu leben, in dieser Verbindung zu Gott. Ich kann wie ein Baum am frischen Wasser stehen, in seiner Gegenwart sein. Ich kann Gott in meinen Alltag hineinholen, indem ich mir das vergegenwärtige, dass er jetzt hier ist, dass da dieser Strom, dieses frische Wasser fließt. Das mir Kraft gibt, das mir die Früchte wachsen lässt. Mit Gott verbunden zu sein, erweitert unser Bewusstsein dafür, wer wir wirklich sind, wo wir wirklich stehen, dass wir nicht mehr von Gott getrennt sind. Dieses Wasser der göttlichen Gnade kann jetzt durch unser Leben strömen. Wir können dieser Baum am frischen Wasser sein. Und gleichzeitig kennen wir dieses Gefühl der Spreu im Wind, herumgepustet zu werden, ausgetrocknet zu sein, haltlos, abgeschlagen, wurzellos. In einer lauten, in einer schnellen, in einer manchmal gnadenlosen Stadt. Im trockenen, märkischen Sand. Das macht es schwer, sich an die Herkunft, an den Ursprung, an die Quelle zu erinnern. Und dann sind da noch die lauten Gedanken, die ich habe. Die Erinnerung, dass Gott da ist, so fern werden lässt. Sie machen es mir schwer, dorthin zurückzukehren, wo die Quelle ist, wo mein Leben begonnen hat. Psalm 1 sagt uns, das muss nicht so sein. Das ist nicht die Konsequenz, auf der es keinen Weg zurück gibt. Psalm 1 erinnert uns daran, dass wir im Gebet eine Realität betreten, die paradox ist. Sie ist gleichzeitig ewig über alle Zeiten, weil sie mit dem ewigen Gott uns verbindet und doch so unmittelbar im Jetzt. Der fruchtbare Baum, der andere ernährt, der nah am Wasser steht, kann Realität für mein Leben im Alltag sein. Gott ist kein ferner Gott, kein unnahbarer Gott, kein fremder Gott. Und wenn wir die Psalmen beten, dann betreten wir diesen Ort immer wieder aufs Neue. Zurück zur Quelle. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Wer Psalmen betet, verändert sein Verhalten. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus der Anstrengung, das Verhalten verändern zu wollen, nein, sondern weil der Herr diesen Weg begleitet. Vers 6 spricht davon, dass der Herr den Weg der Gerechten kennt. Dieses Wort kennen, wenn es direkt übersetzt wird aus dem Hebräischen, ist ein bisschen zu kurz eigentlich, zu klein. Denn es meint viel mehr. Es meint nicht nur das Kennen im Sinne von er kennt uns, sondern es ist auch synonym mit dem Wort liebend und sorgend, fürsorgend. Gott begleitet unseren Weg liebend, sorgend. Er kennt diesen Weg mit all seinen Unebenheiten. Der Weg ohne Gott verläuft sich im Sand. Der führt nicht ans Ziel. Dieser Psalm wird zum Ende hin ja so ein bisschen schwierig, ne? Er wird so schwarz-weiß. Das hat damit zu tun, dass es ein Weisheitspsalm ist, so heißt die Kategorie. Und das lebt von diesen krassen Gegensätzen. Man malt das eine Extrem von dem grünen, immer blühenden Baum, der Früchte bringt, und man malt das andere Extrem von dem staubigen Sand, auf dem die Spreu verweht. Hier gibt es keine Grautöne. Und wir dürfen das nicht als endgültige Aussage verstehen, sondern als ein didaktisches Mittel. Denn wir wissen aus unserer eigenen Erfahrung, ja, dass die Spannung zwischen dem Weg des Gerechten und im Weg des Gottlosen tatsächlich eine alltägliche Realität ist, dass es viel Grau gibt. Aber ohne diese Hoffnung auf die Quelle, auf den grünen Baum, ohne die Realität, dass es diesen Ort wirklich gibt, wonach sollten wir uns dann ausstrecken? Wonach sollten wir uns sehen? Worauf sollten wir hoffen? Und ohne zu wissen, dass der Weg ohne Gott in den trockenen Sand führt, am Ziel vorbei, woher sollten wir wissen, dass wir zurück müssen, dass wir diesen Weg neu gehen müssen? Bin ich in meinem Alltag fest verwurzelt in Gottes Bund, halte ich mir stets vor Augen, dass Gott nur ein Gebet entfernt ist? Oder lebe ich in dieser Realität des Menschen ohne Gott? Vergesse ich meine Quelle, meinen Ursprung? Wer sich Gottes Liebe bewusst macht, geht anders durch sein Leben. Der kann abgeben von seinen Früchten. Der kann Schatten spenden, wenn es für andere für die Sonne sticht. Und gleichzeitig gibt es keinen Hochmut über die Gottlosen. Denn ich weiß ja auch, wie es sich anfühlt, gottlos zu sein. Psalm 1 ist also eine Realität oder eine Einladung in die Realität Gottes. Es ist eine Einladung, Gott hier und jetzt zu begegnen. Es ist eine Einladung, mit Jesus zu beten, Worte zu sprechen, die gleichzeitig ewig sind und die gleichzeitig jetzt Auswirkungen in meinem Leben haben. Psalm 1 handelt von dieser Hoffnung, dass Gottes Bund mich festhält, dass seine Gesetzmäßigkeit der Gnade lebensspendend ist. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr diesen Psalm jetzt zusammen mit mir beten. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal gesprochen, jetzt wollen wir ihn zusammen sprechen. Danach feiern wir das Abendmahl. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Wenn du nicht möchtest, bleib einfach sitzen, kein Problem. Und ihr seht diesen Text abgedruckt im Heft und es gibt immer so ein kleines Sternchen. Diese Sternchen stehen da, weil das so eine Denkpause sein soll. Da atmen wir einmal tief ein und aus und wieder tief ein und dann reden wir weiter. Und wahrscheinlich werden wir alle irgendwie eine Sekunde versetzt anfangen, aber es klappt schon. Ich spreche ja laut ins Mikrofon. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Amen.